Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer Verwöhnungsfolge von eurem kleinen Gute-Laune-Podcast Bratwurst und Baklava, und ich begrüße ihn, den Papst der guten Laune. Er ist heute Morgen, ist er noch ein bisschen mutzelig, aber wir holen ihn jetzt hoch. Hier ist Papa Schlumpf aus der Türkei, Özcan Kosa. Was ist das?
Weißt du, was es ist?
Ich weiß nicht.
Tinnitus.
Achso, ich dachte, dein Vape-Gerät ist alle oder so. Und das
Nein.
Notfall.
Ich bin beim Arzt gewesen, Bro, weil ich hatte einen Hörsturz, Basti.
Das auch noch? Was,
ja.
Mein Gott, Alter, was ist denn los bei dir?
Ja. Ja.
Man ist ja schon froh, wenn die Apple Watch nicht hochzählt, dass dein Puls auf 700 ist. Jetzt hast du auch noch Hörsturz.
Hörsturz, Digga. Ja, ich war...
Wann hast du denn Hörsturz?
Jetzt vor ein paar Tagen. Ich bin morgens aufgewacht und dann kam genau dieses scheiß Geräusch und dann bin ich zum HNO und ich habe eigentlich ein super Gehör, wirklich. Also ich glaube, mein Gehör gehört zu dem besten Gehörsystem.
Definitiv. Und dann noch dein Geruchssinn dazu. Du bist im weitesten Sinne sowas wie eine Pisamratte, weißt du?
Ich kann die Welt riechen. Also ich von hier... Also
ich kann
wenn
nicht
ich
Welt Beispiel, riechen.
Wenn in Venezuela jemand furzt, ich riech das. Weißt du? Mein olfaktorisches System ist großartig.
Und dazu dann noch diese Öhrchen. Ja, das stimmt. Du bist wirklich... Ja. Du bist sowas wie ein Superhuman. Hattest du wirklich einen Hörsturz oder laberst
du jetzt Mann, Digga. Ich hatte wirklich einen Hörsturz. Oder ich habe einen
Hörsturz. Heißt doch normalerweise für ein paar Tage erstmal Pause und Piano, oder nicht?
Ja, Digga, ich habe gerade meine AirPods fast in meinem Arschloch schon drin und nehme hier eine Folge Bratwurst und Baklava auf, weil, hey, I have a responsibility.
Ja, gegenüber der Community, aber ich meine, du tourst doch auch noch mit deinem fantastischen neuen Programm VIP und hast Previews. Die spielst du trotz Hörsturz?
Ja.
Es ist Wahnsinn, was du bereit bist für die Leute zu tun, ne?
Ja.
Das nur für die Millionen von Euro, die du im Jahr verdienst, sehr ekelhaft. Aber was muss man sich jetzt vorstellen? Bist morgens aufgewacht und hast ein Fiepen gehört.
Digga,
und hast erst gedacht, du hast eine kleine Spitzmaus im Arschloch oder was?
Mhm. Und
bei Hörsturz, ich kenne das von Leuten, das ist ja oft durch Stress induziert, also nicht ausschließlich, aber Stress ist etwas, was zum Hörsturz führen kann, konstanter Stress. Das ist jetzt schon nicht unernst, ne? Das ist ja am Ende, dass dein Gehör sich so gesehen flach macht, weil,
ich weiß nicht,
ob das Cortisol bedingt ist, aber es ist auf jeden Fall nicht gut für den Körper, Hörsturz.
Ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber es sind so mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Also ein Faktor ist halt Stress, aber ich vermute.
Was haben die Ärzte denn gesagt? Weißt du nicht, weil du es nicht gehört hast, ne? Die so, ja, Herr Kosa ist nicht. Nicht gut, da müssen wir mit dem schade.
Ja, die Ärzte, also die Diagnose war ganz klar, ich bin hässlich. Also der hat das ganz fett auf den Zettel geschrieben. Hat gemeint, du dreckiger Bastard, verlass meine Praxis.
Das ist eine Seitendiagnose, verstehst du? Aber ich meine, hat der Arzt irgendwas gesagt? Also, laberst du jetzt gerade Scheiße oder hast
Nein,
du
Nein, Mann, Digga,
Hörsturz?
Nee, wirklich, das ist wirklich passiert und ich habe das immer noch. Also es piept auch jetzt gerade in meinem Ohr.
Okay, und was war der Ratschlag? War langsam machen oder was?
Nee, überhaupt nicht. Er hat halt zu mir gesagt, sie müssen jetzt halt gucken, dass sie das linke Ohr muss halt jetzt geschont werden. Und ich vermute und ich glaube, es lag auch wirklich einer der Hauptfaktoren daran, meine AirPods, Digga. Mein linker AirPod war kaputt. Also hat so ein bisschen, kennst du das so, ein bisschen overperformed.
Okay.
Und ich habe halt in der Showvorbereitung meine AirPods drin gehabt und die Intros gehört und habe so diese Tanzszenen geübt. Und das war vielleicht ein Faktor, dann noch Stress und alles Mögliche kam noch dazu. Und jetzt, ja, aber ich wollte kein Cortison. Ich versuche es jetzt erstmal mit so einem anderen Medikament, dass wir da die Durchblutung fördern und halt viel Ruhe, Meditation und Masturbationstherapie.
Okay. Okay. Das klingt nach einer wirklich klugen und nachvollziehbaren Mischung. Das würde ich ganz genauso machen. Einfach den ganzen Tag onanieren und dir währenddessen Pferdesalbe ins Ohr schmieren. Das wird schon helfen. Also, Bruder, ich meine, ich bin
so
ja kein Arzt. Ne, ich bin Psychologe, das habe ich im Podcast noch nie erwähnt. Aber es ist schon so, dass das ein Warnhinweis vom Körper ist. So wie dein Herzinfarkt letztes Mal oder diese kurzfristige Hypertonie oder wie man das nannte. Weißt du, also es ist schon, dass dein Körper sagt, Özcan, Ey, Piano, Bruder, sonst wirst du hier flachgelegt. Meinst du? Wir sind Tachykardie. Jetzt, ja, auf Tachykardie, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass dein Körper sagt, Özcan, du musst mal ein bisschen Piano machen, du musst mal ein bisschen runterfahren, du musst mal ein bisschen durchatmen, mein Sonnenschein, verstehst du?
Guck mal, Basti, du hast zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder du stirbst in der Bücherei oder auf der Achterbahn. Und wer weiß.
Oder auf der Achterbahn, während du ein Buch liest. Das geht natürlich auch. Da bist du ein richtiger
Motherfucker. Du weißt, ich bin eher dieser Achterbahn-Motherfucker, weißt du?
Das hat schon Neil Young in einem seiner schönsten Songs geschrieben und er ist dann von Kurt Cobain in seiner Suizidnotiz noch zitiert worden. It's better to burn out than to fade away. Das ist richtig. Du bist sowas wie eine Amy Winehouse, eine Lola Young der Comedy, weißt du? Das gab's ja wirklich. Also Leute assoziieren immer Musiker mit Exzess und Bumsen und Drogen und Party. Aber es gibt genug US-amerikanische...
Sag jetzt nicht, dass ich dieser Drogen-, Sex- und Party-Typ bin.
Nein, du bist eher der Typ...
Drogentyp.
Dich kann ich mir auf Kokain wirklich nicht vorstellen. Erstmal müsste man das Zeug ja mit so einem Schneeflug in den Vorgarten, damit du einmal mit deiner kleinen Nostrille darüber gehst. Wir erinnern uns, bei Bratwurst und Baklava haben wir da noch diesen Schnupftabak reingetan. Da war der Typ dann irgendwann verzweifelt, weil er schon mit einem 10-Liter-Eimer ankommen musste und es passte immer noch mehr in dich rein. Dementsprechend, Drogen wären nicht gut für dich.
Wenn du koksen würdest, würdest du einen Geldschein nehmen, ich müsste so eine 1,5 Liter PET-Flasche unten abschneiden und dann gib ihm halt.
Aber es gibt genug Beispiele von wirklich bekannten Komikern, die drogenabhängig waren oder die an ihrer Kunst zugrunde gegangen sind. Es gibt die ganz bekannten natürlich, Robin Williams hat in den 70er, 80er Jahren, war er hoch kokainabhängig, war Alkoholiker. John Belushi, einer der Blues Brothers, ist kurz nach den Filmaufnahmen grandioser Comedian, grandioser Sänger und Schauspieler. Wirklich wahrscheinlich ein Jahrhundertgenie in dem Bereich, ist auch an einem Speedball gestorben. Chris Farley, ne, viele kennen Chris Farley noch, der war halt leider auch noch sehr fett dazu. Das heißt, das Herz hat das alles nicht mehr mitgemacht. Aber es gibt sehr viele Beispiele, auch aus der Unterhaltungsbranche, der Comedy und so, von Leuten, die einfach die Kerze an beiden Enden anzünden. Und ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in unserem Bereich, also das, was du und ich jetzt hier in Deutschland machen, gibt es auf jeden Fall auch ein paar Kollegen, die, sagen wir mal, ein bisschen zu oft zum Jägermeister greifen. So, ne? Und wo ich auch denke, das kann man auch nur eine gewisse Zeit machen.
Ich bin im Moment so auf
einem Gesundheitstrip, ne? Ich bin so richtig unterwegs. Ich will alt werden. Ich will der Super Centaurio Basti werden.
Boah, da wird sich die Menschheit richtig freuen, Basti, wenn du richtig alt wirst.
Genau, ich bin der Älteste. Ich habe letztes Bild gesehen vom ältesten Mann der Welt. Der lebt jetzt nicht mehr in Japan, sondern ich glaube Brasilien oder so. Und dann siehst du den da sitzen, 113 oder 114 Jahre alt. Und da steht so, he's still alive. Und darunter hat jemand in Anführungszeichen in die Kommentare geschrieben, alive. Und du siehst das Bild und denkst so, ja okay, ich weiß, was gemeint ist, weil du kannst wirklich nicht unterscheiden, ob der Typ schon vor 3 Jahren gestorben ist oder nicht. Also ab 100, sagen wir mal so, ab 100 geht's optisch und inhaltlich wirklich steil bergab bei den meisten. Also 100 ist so ein bisschen die Grenze. Früher hat man mal gesagt 80. Oma baut ab 80 ab, aber wenn jemand 100 wird, also mit 113 siehst du einfach aus, als hätten sie dich gestern aus dem Stadtfriedhof geholt und ab ausgegraben und einfach so einmal abgespült und in so einen Rollstuhl gesetzt. Der Typ hat die Augen sind irgendwo auf der Höhe des Kinns, der kann nicht mehr sprechen, hat nur noch einen Zahn und denkst so, ja, weiß ich nicht, ob ich so 114 Jahre alt sein wollte. Da würde ich, glaube ich, 10 Jahre früher den Arsch zusammenknallen.
Ich will auch nicht so dieser alte, weise Typ sein, der dann immer so Ratschläge gibt. So.
Nee, keine Sorge. Alt und also weise wirst du.
Auf jeden Fall, Digga. Ja, zumindest gebe ich gescheite Daten von mir und nicht so wie du. Ja, ey, 1734, dann gucke ich, das war 1912.
Ja, du guckst auch während des Podcasts, wie wir festgestellt haben, liest dann Sachen aus ChatGPT vor. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Mittlerweile, du sitzt ja jetzt in deinem Sessel, hörst nichts mehr, langsam geht's bergab mit.
Das ist dein Kryptonit, Alter. Das ist das Einzige, was dir geblieben ist.
Das ist das Einzige.
Weißt du, das ist dein Kryptonit, Digga. Das ist das, was dich so richtig fickt, weil wenn man zu dir sagt so, Özcan kann das, Özcan kann das, du sagst, ja, ist mir egal. Aber wenn die sagt so, hey, das ist schon klug, du sagst, ey, warte mal, nee, das müssen wir jetzt mal klarstellen. Das ist ja nicht euer Ernst. Also, warte mal, nein, ich bin der Schlaue von uns beiden. Ich bin der Superbrain.
Nein, es ist auch völlig legitim, Sachen aus dem Internet vorzulesen, so zu tun, als hätte man die einfach im Kopf. Das
was
ist
denn
noch
zum
viel
Beispiel?
Klüger.
Was denn?
Ja, wir reden Özcan, ja nur jetzt sei doch nicht so Themen. Gereizt, du kleine
Digga,
Maus.
Wir reden ja nur über deine Themen.
Nein, heute machst du, ich habe was vorbereitet für die heutige Show, das ist ja in Ordnung. Aber ich halte
genau.
Nein.
Du erzählst uns
ich
jedes jetzt, Mal irgendwie Tiere, wie sie sich fortpflanzen.
Promi Big Brother reden.
Promi Big Brother habe ich nicht gesehen.
Ja, ich
dachte,
ich auch
du
nicht.
Guckst
schade.
Dann
ich hab gedacht, du guckst das und kannst uns davon berichten. Ich habe nur Snippets im Internet gesehen, wie Desiree Nick und Harald Glöckner als so eine Verbindung aus Zyankali und Salpeter irgendwie gemeinsam durch dieses Haus laufen, alle mit ihrer Bösartigkeit infizieren. Das finde ich irgendwie ganz gut.
Desiree Nick, die ist
Desiree
ja fast
Nick.
70, gell?
Ja, bitte. Manche Bauteile sind deutlich jünger, aber sie ist, glaube ich, aber sie hat sich schon nackt gezeigt, komplett nackt. Desiree Nick saß auf einmal nackt im Wohnzimmer.
Aber jetzt mal ehrlich, also für ihr Alter sieht die echt noch top aus.
Doch, ja, ich glaube es auch.
Ja,
ich glaube
ehrlich,
auch nicht, dass Optik das Problem ist. Ich glaube, dass diese Frau einfach ein bisschen böse ist, aber sie ist halt auch klug. Das macht ist eine schlechte Mischung. Böse und klug, schlechte Mischung.
Das erinnert mich an jemanden.
Ja, das ist richtig. Ja. Böse und klug. Das ist, also, ich habe nur Snippets davon gesehen, wie man das nennt, Snippets. Und das ist, ich gucke sowas. Ja,
sag mal nochmal.
Aber ich muss sagen, das war schon relativ unterhaltsam, weil du hast diese ganzen Reality-Sternchen, die halt nicht viel zu bieten haben. So, weißt du, so, ja, ich war ja mal Onlyfans und jetzt mache ich eine Bilderstrecke für einen Playboy. Solche Hasen hast du da halt sitzen, wo du denkst, ja gut, außer Titten nicht viel gewesen, aber dann hast du halt so eine Desiree Nick oder einen Glöckler, die so richtig, die sind einfach böse, einfach den Leuten so richtig böse sind, wo du denkst, einfach so richtig böse Menschen beim Bösesein zugucken. Die spritzt halt die ganze Zeit das Gift auf die anderen drauf. Harald Glöckler tut so, als wäre, ich finde Glöckler ist so eine interessante Figur, weil der in seiner Selbstwahrnehmung ist er ja sowas wie Karl Lagerfeld. In der Wirklichkeit ist er das ja nicht. Eigentlich ist er ja jemand, der aus Versehen in eine Tube Aquariensilikon gefallen ist und komische Servietten und Tapeten designt hat. Aber in seiner Selbstwahrnehmung ist er halt mindestens auf der Höhe von Karl Lagerfeld oder Louis Vuitton oder sowas. Und ich glaube nicht, dass er das ist. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich in der internationalen Modewelt nicht aus, aber ich glaube, wenn Harald Glöckler zur Prêt-à-Porter-Show nach Paris fährt, da werden die da nicht nervös. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich finde die meisten Sachen, was der mit sich selbst gemacht hat, ja gut, das ist halt schon krass. So, ne? Also der sieht schon, da ist schon einiges verändert worden beim Harald. Aber
ja, der ist, ja, glaubst du, aber das ist ja, also wenn man ihn, ich weiß auch nicht, Bro, ich hab keine Ahnung, was das mit den Leuten macht oder was, das ist ja immer. Also ich meine, du bist doch Psychologe. Das, wenn du das so beobachtest, das ist ja eigentlich ein innerer Schmerz, den man nach außen trägt. Oder eine innere Unzufriedenheit, die du nach außen trägst. Oder?
Also wir sprechen jetzt von Menschen, die sich massiv optisch verändert haben. Ich habe letztens ein Interview mit Gina Lisa Lohfink gesehen, die ja mittlerweile auch so ein bisschen eine halb tragische Gestalt ist, weil die ja auch so operiert ist, dass sie wirklich kaum noch sprechen kann, wo du so denkst, das ist einfach, das gesamte Gesicht ist so verzerrt. Und die sagte eigentlich was beeindruckend Einsichtiges. Die sagte nämlich, ich kriege es nicht genau zitiert, aber sie sagte, eigentlich ist sie tief unsicher und tief unglücklich und immer wenn sie sich unsicher fühlt, verändert sie irgendwas an sich selbst. Weil sie nicht glücklich damit ist und weil sie denkt, wenn sie was an sich ändert, ändert sich was an den Umständen. Und ich glaube, ein Stück weit, also ist völlig okay, sich Botoxen zu lassen oder leichte plastische Chirurgie in Anspruch zu nehmen. Das kann ja jeder halten, wie er möchte, aber wir sprechen jetzt von Extremfällen. Also Leute, Harald Glöckler, jetzt hat ja mit Harald Glöckler vor 15 Jahren maximal noch 4 Blutzellen gemeinsam. Da ist ja nichts mehr echt. Und ich glaube schon, wenn du dich so massiv veränderst, also komplett, dass da schon ein Stück weit irgendwie ein tieferes psychisches Problem vorliegt, ein Selbsthass oder ein nicht verarbeitetes Trauma oder so, weil du willst dich ja Das finde ich aber auch bei Leuten, die Body Modification machen und sich die Ohren abschneiden, die Zunge spalten lassen, sich das gesamte Gesicht blau tätowieren und dann so zur Echse werden oder so.
Ja, man,
denke ich auch,
Alter,
immer. Ja, es kann, ist ja legitim, ist ja nicht verboten. Du darfst das ja machen, ist ja voll okay. Also jeder darf am Ende mit sich anstellen, was immer er möchte. Aber wenn es dann schon in den Bereich der Selbstverstümmelung geht, dann denkst du schon, da möchte jemand sich so stark wie nur möglich von seinem echten Aussehen, von seiner echten Persona entfernen oder von seiner ursprünglichen Persona. Und da glaube ich dann schon, dass es dafür irgendeinen Grund geben muss. So. Ich meine, es gibt ja in der Psychologie sogar die körperliche Störung, dass Menschen, die völlig gesund sind, davon träumen, sich Körperteile abzunehmen. Also es gibt einen Fall in England, glaube ich, eine Frau hat sich das Bein amputieren lassen, das gesunde Bein, weil sie davon geträumt hat, im Rollstuhl zu sitzen. Und dann denkst
also
du schon...
geträumt hat, also letztendlich eine Wunschvorstellung, nicht...
Wunschvorstellung, sie hat sich gewünscht, sie hat dieses Bein als Fremdkörper empfunden, obwohl jeder Arzt ihr gesagt hat, dieses Bein ist völlig gesund, das ist, du kannst da drauf stehen, laufen, rennen, Marathon, alles möglich. Und die hat viele Jahre dafür gekämpft, sich dieses Bein abschneiden zu lassen. Das hat sie dann auch getan. Und ich finde, da kann man dann nicht mehr von gesunder Body Modification sprechen, sondern da geht's dann schon wirklich im Bereich der Selbstverstümmelung, wo du so denkst.
Ja, natürlich, Digga. Was, überleg mal, Alter, die macht das Bein ab und danach diese, okay, doch, scheiß Idee.
Weißt ja, du, also du. Gut, die Nummer wollte ich ja immer im Comedy-Programm mal machen, aber ich weiß, dass die in Deutschland so hart ist. Ich finde das ehrlich gesagt total lustig. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, der Kannibale von Rotenburg. Dass dieser andere Typ, du kennst die Story, dass der andere dass der jemanden gesucht hat, der ihm den Pimmel abschneidet und dass sie den dann zusammen essen. Das war ja der Lebenstraum von dem Opfer, der nicht, wenn man ihn Opfer nennen mag. Die haben ja einen Vertrag gemacht und haben die sich hingesetzt, der hat den dem Dödel abgeschnitten und dann hat er den, weiß ich nicht, mit ein paar schönen Schalotten und ein paar Zwiebelchen und so. Oder, das ist ja fast das Gleiche, hat er den schön in Butterschmalz geschwenkt. Der andere Typ saß daneben am Bluten wie Scheiße, weil das ist wirklich eine Ecke, da willst du gar keinen Schnitt haben. Also ich meine, jeder, der sich mal aus Versehen beim Rasieren dort geschnitten hat, weiß, da sind die Blutgefäße auf jeden Fall am Start. Ja. Und wenn du das Ding komplett abschneidest, dann ist das so Kill Bill Version.
Wie hieß das Menü, was die gemacht haben? Spaghetti Pimmelnese oder was haben die gemacht? Ne?
Stell dir mal vor, du bist der Typ, der davon sein Leben geträumt hat, seinen eigenen Pimmel zu essen. Stell dir mal vor, du bist das. Und dann sitzt du da und der andere brät den und du bist am Bluten wie Sau. Alles ist voll Blut. Du weißt, du wirst das nicht mehr lange überleben. Und dann nehmt ihr beide die Wurst in den Mund und ihr beide sitzt da und sagt so, nee, das schmeckt aber scheiße.
Aber glaubst du, das ist heftig, Alter. Aber das sind ja Abgründe, also das ist ja wirklich, das ist ja schon, also was du da erzählst, ist ja Heavy Metal, Alter.
Ja, aber Armin Meiwes, der Kannibale von Rotenburg, hat das so vor Gericht ausgesagt. Also der andere, dessen Namen ich leider nicht aus dem Gedächtnis weiß, der war noch bei Bewusstsein, als der Pillemann gebraten wurde und hat davon wohl auch noch probiert, weil das eine seiner sexuellen Erregungsfantasien war. Und musste dann feststellen, dass gebratener Pimmel einfach scheiße schmeckt.
Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott.
Stell mal vor, du zielst dein Leben lang auf dieses Ziel hin, dass du davon träumst jede Nacht davon, deinen eigenen Pimmel zu essen. Jede Nacht, so, du wachst jede Nacht auf und denkst so, jetzt will ich so gerne meinen eigenen Pimmel essen. Und dann hast du irgendwann einen gefunden, der sagt, ja, ich mach das schon ab, ich habe hier alles vorbereitet. Und der macht das dann ab und dann siehst du da, wie er dann anbrät und du bist am Bluten wie Sau. Und dann musst du feststellen, schmeckt nicht.
Boah, das ist so ekelhaft, Alter.
Ja, aber ist auch ärgerlich. Also mich würde das richtig ärgern.
Ja, also ärgern auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist eine richtige Scheißentscheidung. Oh mein Gott.
Ja, das ist keine gute Entscheidung.
Ja, aber da siehst du, deswegen glaube ich auch immer so, du weißt ja, ich habe immer so bei den Leuten so eine andere Meinung.
Bei den Leuten
okay, aber
andere
wir sind ja jetzt von einem Thema zum nächsten gehüpft. Ja, wir sind jetzt
also Harald Glückler, sagen wir mal, hat seinen Schwanz noch nicht gebraten gegessen. Das ist
ja
absolut.
Ja, aber
richtig.
Ich denke halt immer, ich gucke, weißt du, also wir kennen ja auch viele Leute aus der Branche und bei vielen weißt du ja auch, oft ist das ganz bewusst, die wissen, wie sie sich im Fernsehen verhalten.
Ja, ja,
weißt
ja,
du? Natürlich. Also das müssen wir halt auch sagen, sobald die Kameras an sind. Verstehst du, wenn du irgendein Mensch bist, der sich in eine Ecke setzt und normal ist, dann bist du halt uninteressant für die Produktion.
Fürs Reality-TV auf jeden Fall.
Ja, für alle. Also musst du entweder overacten. Klar gibt es unter denen auch Menschen, das ist ja auch so ein Prinzip, dass man die Kameras so positioniert, dass man das vielleicht in gewissen Situationen vergisst. Also ist auch beim Sommerhaus der Stars jetzt der Fall. Da gibt es ja von den Hot Bandidos, den Silva.
Von den Hot Bandidos. Ich finde das geil, dass du das so zitierst, als wäre es Deep Purple oder Led Zeppelin gewesen.
Ja.
Der Typ hat vor 25 Jahren mal in einer schlechten Deutsch-Pop-Band gesungen. Die Hot Bandidos. Und wer war da noch?
Wo meinst du?
Ja, bei den Hot Bandidos. Da war doch noch eine, die jetzt mittlerweile eine große deutsche Prominente ist. Ist vor kurzem Mutter geworden. Wie heißt sie nochmal? Weiß ich jetzt gerade.
Keine Ahnung, Alter. Weiß ich gar nicht.
Ja, doch. Brasilianerin. Hot Bandidos. Wie heißt sie denn? Komm, ich guck nach. Das können wir die zu Hause haben auch ein Recht darauf, das zu erfahren. So, Hot Bandidos.
Du guckst im Internet irgendwelche Sachen, die du dann jetzt vorliest?
Nee, ich sag's ja vorher im Gegensatz zu dir. Fernanda Brandão war da. Fernanda Brandão. Okay. Fantastisch. Die war bei den Hot Bandidos.
Okay.
Immerhin 6 Jahre, das ist ja toll. Ja, naja, jedenfalls, was hat Silva González bei den Hot, was hat er gemacht?
Der hat dann ein dickes Alkoholproblem, Dinger, und wird dann halt voll aggressiv, weißt du?
Aber ist das nicht der vor 2-3 Jahren noch mit einem langen Bart rumgelaufen ist und so getan hat, als wenn er ein erleuchteter Guru war, oder ist das ein anderer?
Das ist, glaube ich, ein anderer, den du meinst.
Nee, das ist der gleiche, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Dschungelcamp war einer, der auf einmal so einen Yogi-Bart hatte. Und, warte mal, wie heißt der Silva?
Silva
González, ne?
Das weiß ich nicht. Silva González, ja, das
Ibis.
Kann sein, ja.
Ich gebe mal einmal Ibis ein, warte, ich bin ein Star. Nee, das ist ja wohl wahrhaftig nicht, komisch. Aber es gab auf jeden Fall einen, der auch so aus der gleichen Liga kommt.
Ja.
Der dann so auf einmal im Dschungelcamp so mit so einem langen Bart war und so, weißt du?
Ja, ja, ich weiß, welchen du so einen auf Messia gemacht hast.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube, ich vermische da zwei individuelle, sympathische Persönlichkeiten. Also Silva González hat irgendwie, ich glaube, einen Internet-Rant besoffen gestartet oder sowas, ne?
Ja, dann ist er noch durchgedreht und hat dann auch den Dennis, ist auch so ein Teilnehmer, so beleidigt und Hurensohn, keine Ahnung. Mhm. Ist halt voll eskaliert. Dennis ist auch so ein Reality-Star.
Ah.
Der mit einer Österreicherin zusammen ist, der Tara. Ja, aber da siehst du, da entwickelt sich halt irgendeine Dynamik, weißt du, und die Leute vergessen die Kameras, aber viele wissen auch, dass da Kameras sind. Schau mal, das
ja,
Prinzip
also
von Big Brother.
Ja, also die Nick weiß das auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich glaube so Big Brother oder Sommerhaus der Stars, so die erste Folge ist ja immer so die krasseste eigentlich, weil die Leute wissen nicht, was für ein Impact ihr Verhalten in die Außenwelt tragen kann und sie kennen die Spiele nicht, das ist alles zum ersten Mal, aber so die kommenden Folgen, die Leute haben ja schon die alten Folgen gesehen und wissen, wenn ich in dem Haus wäre, ich würde das so machen, ich wäre strategisch, würde ich mich so drauf vorbereiten, weißt du, und die wissen auch, jeder, der halt langweilig ist, fliegt irgendwann raus und ist dann auch uninteressant.
Das gibt's ja beim Dschungelcamp jedes Mal, dass du hast 3-4 Kandidaten dabei. Ich weiß noch, Günther Kaufmann damals, der ist in das Camp eingezogen. Das war so ein bayerischer Volksschauspieler. Und der hat sich in die Hängematte gesetzt und hat gesagt, ja, das war's. Und dann hat er einfach gar nichts mehr gemacht, bis sie ihn 3 Tage später rausgekramt, also rausgevotet haben. Und da hatte der halt schon seine 30.000, 40.000 Euro Gage bekommen dafür.
Ja, ja, genau. Das ist die Sache.
Ich glaube, dass diese krasse das Problem ist ja, Reality TV frisst sich auch ein Stück weit selbst, weil mittlerweile wissen, glaube ich, ganz viele Menschen, die ins Reality TV wollen, du musst dich im Fernsehen oder in irgendwelchen Dating-Formaten einfach nur assi wie Scheiße benehmen oder total absurd sein oder so. Und dann ist die nächste Station halt genau sowas wie das Sommerhaus der Stars oder, ne, also ich glaube, mittlerweile gibt es da wirklich Pläne für, also dass so 25-jährige ehemalige Sonnenbankangestellte aus Köln-Sülz sagen, ja, ich gehe jetzt in so ein Dating-Format, da verhalte ich mich halt so fotzig und so nervig, dass die Leute mich lieben und hassen gleichzeitig und dann bin ich in einem Jahr in dem und dem und dem Format. Ja, und das war früher ja noch nicht so. Also ich habe nur den Anfang von Reality-TV mitgekriegt. Genauso wie du habe ich damals Slatko und Jürgen gesehen. Alle haben Slatko und Jürgen gesehen, das war unsere Schulzeit.
Aber das ist ja old school, Alter.
Ja, aber du musst dir mal, ich habe letztens noch so einen Retro-Bericht darüber gelesen, wie das für Slatko Tripkowski, wie er hieß, gewesen sein muss. Weil Big Brother startete in Deutschland, wann war das, 2000, 2001. Die sind in dieses Ding gegangen für ein halbes Jahr und die haben ja keinen Außenkontakt gehabt. Die haben nichts gewusst davon. Also als Slatko da rauskam, es gibt so ein altes Video davon, da kommt er aus dem Container raus und da stehen tausende Menschen mit Plakaten. Du musst dir das mal vorstellen. Die haben diesen Simpeltypen aus Süddeutschland da eingesperrt, haben den viel Scheiß erzählen lassen im Fernsehen. Und dann kommt er da raus und ist auf einmal ein Superstar in Deutschland.
Ja, aber
zwar nur für eine kurze Zeit, aber ein Super. Wie krass das gewesen sein muss für den.
Ja, klar, natürlich, Digga. Jetzt überleg mal, was das mit dir macht.
Ja, aber die Leute, von denen wir gerade sprachen, diese Sternchen, die dann irgendwo sich in einer Dating-Show komisch benehmen, die planen das ja. Aber der Typ, der hat das ja nicht geplant. Das war ja. Und deswegen ist das, glaube ich, für den, der ist ja abgetaucht danach. Nach einem Jahr war ja der Ruhm vorbei. Dann gab es diesen ESC-Auftritt, wo er gesagt hat, danke, ihr Fotzköppe. Und dann ist der verschwunden für 20 Jahre.
Ja, aber du brauchst ja auch heutzutage, brauchst du auch kein Fernsehen mehr, um berühmt zu werden. Weißt du, das ist ja halt auch der große Unterschied. Ich meine, du hast selber deine Sender in Anführungsstrichen. Du kannst TikTok, Instagram, Twitch, YouTube und die ganzen anderen Plattformen nutzen, um halt bekannt zu werden. Und es gibt halt Leute, die haben inzwischen, wenn die eine Sache posten, mehr Views und Zuschaltungen als ein Fernsehsender, der ein Millionenbudget hat. Weißt du? Und deswegen ist halt auch, das hat sich natürlich auch gewandelt. Und klar versucht auch die Fernsehlandschaft dann von dem Kuchen noch etwas abschneiden zu können und da auch irgendwie diese Leute ins Fernsehen zu bringen. Aber du merkst auch, in welche Richtung sich das bewegt. Also, ich würde jetzt auch mal behaupten, guck mal, Bro, manche Leute haben, Alter, die haben 12 Millionen Follower. 12 Millionen Follower. Die posten ein Video, das hat keine Ahnung. Oder wenn die live gehen, Alter, haben die hunderttausende Zuschauer, die sich live das angucken. Und dann guckst du irgendeine Fernsehsendung und dann sagen sie, hey, super Quote. 580.000 haben das in der Zielgruppe angeguckt. Und dann denkst du dir so, der Typ hatte gestern 1,4 Millionen und hat auch jetzt seinen Fame auf seine Art und Weise. Und viele brauchen das halt auch nicht mehr. Aber ich glaube halt, das ist nochmal so ein Siegel, weißt du, wo, in der man sagt, hey, ich will in diese Show, ist auch ein Sprungbrett für viele. Und die wissen auch, dass es eine kurze Halbwertszeit hat, diese Form von Fame. Dann bist du halt, machst in 10, 20 Formaten mit, versuchst halt so viele Kooperationen durchzuziehen, wie es geht und dann fertig. Aber
ja,
jetzt den
Slatko,
den du gerade erzählst, ich denke halt auch, Bro, letztendlich sind das ja auch alles Leute, die so einen Traum haben, die sich, ja klar, also ich meine, ist jetzt auch nicht Killer, so wie man sich darstellt, da hast du auch absolut recht. Aber die denken sich auch so, Digga, scheiß drauf, ich mache jetzt Cash und dann kann ich vielleicht das irgendwo investieren und gucken und dann geht das Leben halt wieder normal weiter. Aber so diesen
Ja, wobei natürlich immer die Frage ist, inwieweit diese Aufmerksamkeit, den diese Leute dann bekommen für kurze Zeit, die macht ja auch süchtig.
Mhm.
Also dann wieder ins normale Leben gehen und Susi Klausen vom Backshop sein, ist, glaube ich, echt schwer, wenn du mal so ein Jahr lang Fame on Instagram oder durch irgendeine Dating-Show Fame warst oder so.
Digga, natürlich, Basti, du weißt doch selber, wie das ist, Alter. Wenn du bei einer fetten Produktion bist, weißt du, ja, das Shuttle ist schon da. Herr Biendorfer, wann kommen Sie? Ja, unten ist der Fahrer. Wir bringen Sie. Was wollen Sie essen? Dies, das, verstehst? Also, du bist ja so, yeah, motherfucker, natürlich. Yeah, ich bin 16 Uhr unten. Ah, sorry, hat jetzt 10 Minuten länger gedauert. Gar kein Problem, wir rufen eine Produktion an. Er hat ein bisschen länger gebraucht. Ja, kein Ding. Okay, schnell alles um. Weißt du, also Das ist ja etwas, du wirst eingeladen zu Veranstaltungen, die Leute schreiben dir, ach, das ist großartig, ich habe das gesehen, danke, du wirst auf der Straße erkannt, komm, Foto und tschack, auf einmal weg. Und jetzt glaub mir, guck mal, was es mit dir macht.
Auf einmal spricht dich keiner mehr an. Dein Selbstbewusstsein schon ein Stück weit. Klar?
Natürlich fickt dich das. Das fickt dich so richtig hart.
Aber
Alter,
guck mal, unsere Karriere, also das, was du und ich jetzt, speziell nur für uns beide, das hat halt auch einen natürlichen Verlauf. Und ich hoffe immer, dass das, was wir beide gerade tun, noch den Berg hochgehen ist. Ja, ist so. Aber
wie
wir gehen den Berg
wir beide wären, wenn das weg wäre.
Ja, aber wir werden dann so ein trauriges regionales Comedy-Duo. Du und ich, wir fahren dann durch so Schulzentren vor 40 Schülern morgens und treten da auf und machen unsere Nummern von vor 25 Jahren.
Ja, natürlich, Digga. Basti, jetzt doch mal ganz ehrlich. Bro, guck mal, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 41 Jahre alt.
Du bist 41, Digga. Guck mal, Moruk, du bist 41. Für 15-Jährige, die gucken dich an, die so, der ist 180 Jahre alt, weißt du? Du bist für die schon 180, Digga.
Ich jetzt weiß, ich wohne gegenüber von der Schule. Da kennt mich keiner, Mann. Voll gut.
Gott sei Dank. Und das gefällt dir. Hi, ich bin der Onkel von dem Haus nebenan.
Damit ich mal wichsend im Weidenbusch sitzen kann.
Du kleine Bastard, Alter. Du kleine Perverse.
Ja, das wäre ja auch schockierend, wenn einer sagen würde, ist das nicht Bastian Bielendorfer? Ich so, nein, bin ich nicht.
Aber mit so runtergelassenen Hose und dann rennst weglaufen. Du weg.
Nein, meine Mama hat gesagt, ich muss jetzt reinkommen.
Du kleiner Bastard.
Nein, und aber dann? Ich meine damit, guck mal, es gibt nur, ich war letzte Woche bei Jürgen von der Lippe eingeladen in der Fernsehshow. Jürgen zum Beispiel ist einer der ganz wenigen Kollegen, die Scheiße seit 50 Jahren machen, immer noch auftreten, immer noch touren und die Leute, klar, 15-Jährige kennen die jetzt auch nicht.
Aber stopp, jetzt warte. Jürgen von der Lippe kommt aus einer Zeit, in der es, ich sag's mal so, 30 Jahre lang, in der Zeit, also als er richtig bekannt war, war das einzige Medium, was wir hatten, Fernsehen. Und er war in dieser Zeit ein Superstar. Und dass er vergessen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Oder ja. Die ganze Generation kennt ihn. Aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir sind die Brückengesellschaft. Du und ich, wir sind das Brückenglied zwischen dem linearen Fernsehen und den sozialen Medien und den Streaming-Zeit. Okay? Also haben wir diese Zeit noch mitgemacht. Und der Übergang, jetzt kommt eine Generation, die kennt nur Streaming, YouTube etc., für die ist Fernsehen, viele kennen das gar nicht. Also wenn du den Kindern sagst, also wenn ich meinen Kindern sag, hey, das kommt auf ProSieben, die so, hä?
Ja.
Überleg, die kennen das nicht mal, Digga, die kennen nicht RTL. Die kennen das nicht. Die kennen RTL Plus, ja, diesen Streaming-Ding, aber die kennen jetzt zum Beispiel nicht ProSieben, Vox, das kennen die einfach nicht. Und wenn wir zwei in 10 Jahren, klar, es gibt Social Media, aber da sollte jetzt auch inzwischen, habe ich gehört, das hat schon seinen Peak erreicht und ist wieder auf dem absteigenden Ast, übrigens, außer in Nordamerika. Aber weltweit, immer mehr Leute verlassen die sozialen Medien. Und du und ich in 10 Jahren, in 15 Jahren, Basti, in 15 Jahren bin ich 60, 59. Verstehst du? Und dann ist dieser Moment, die jüngeren Leute, die 15 sind, die sind dann 30, die kennen uns dann vielleicht gar nicht mehr. Und die ganz junge Generation kennt uns auf gar keinen Fall mehr. Und dann laufen wir verbittert durch die Stadt und so wie du sagst, dann sind wir bei irgendwelchen Stadtfesten, wo so 8 Betrunkene noch an so einem Biertisch
hocken. Ja, genau das wird passieren.
Und jetzt haben wir hier Bastian Bielendorf und Özcan Kosa. Hey, du hast aber eine große Nase. Halt die Fresse, du Lispelst. Und verstehst du, aber mit 60 ist halt da diese Credibility ist komplett am Arsch, Digga. Die Leute gucken uns an, die so, was sind das für kaputte Leute? Und dann gehen wir verbittert nach Hause, weil uns das fehlt. Wir so, scheiße, keiner will mehr Fotos. Und du guckst in den Spiegel und denkst immer noch, du bist der Motherfucker. Guck mal, Morok, ich guck in den Spiegel und ich so, ich bin der Motherfucker. Und dann denke ich, ich bin eigentlich schon stabil. Und dann gucke ich irgendwie so Fernsehen, irgendwelche Reality-Stars, Moruk, oben ohne. Und dann gucke ich die an, dann gucke ich wieder in den Spiegel, ich oben ohne. Ich so, scheiße, Alter, die Zeiten sind vorbei. Verstehst? Weil es verändert sich halt.
Das ist richtig. Aber eine einzige Sache, da würde ich dir widersprechen, jetzt zum Beispiel bei der Causa Jürgen von der Lippe. Ja, klar, der kommt aus einer Zeit, wo man noch mega Fame war über Fernsehen. und wo es keine anderen Medien gab, um da irgendwie Zerstreuung zu finden. Ähnlich wie Thomas Gottschalk, Jauch, Harald Schmidt, so, ne? Also das waren die Stars, die wir hatten und die haben wir gesehen. Aber was nicht stimmt, ist so, dass das Allgemeinrezept war, um für immer bekannt zu bleiben. Ich könnte dir jetzt aus einer Liste 20 Typen vorlesen, die aus der Zeit von Jürgen von der Lippe kommen, die auch damals bekannt waren, die heute nicht mehr bekannt sind.
Ja, ja.
Und verstehst du, es war kein Universalrezept, um bis zur Jetztzeit weiter bekannt zu bleiben oder so. Also da musst du schon Glück gehabt haben, wie bei ihm auch. Der ist ein super netter Typ, der ist super lustig.
Und das ist der Punkt. Er ist super lustig. Also auf jeden Fall, das eine Medium ist kein Garant dafür, dass du auch die ganze Zeit noch sichtbar bleibst. Also es hängt natürlich auch vom Künstler oder von der Person selbst ab.
Alter, selbst Stefan Raab jetzt, guck mal, die Generation deiner Kids kennt Stefan Raab nicht mehr. Mhm. So. Das war, also zu meiner Zeit, als ich in der, sagen wir, Schule, Anfang Studium war TV Total, war das Ding. Da gab's nichts drüber. Jeder hat am nächsten Morgen über Dieter Bürgi und den Lochfraß gesprochen. Jeder hat über Maschendrahtzaun gesprochen. So.
Digga, wenn Stefan Raab gesagt hätte, Furzkissen, hätte jeder sich am nächsten Tag ein Furzkissen gekauft.
Ja. Und jetzt zum Beispiel, er ist jetzt wieder da und ich muss jetzt nicht drüber sagen, dass die Resonanz nicht die gleiche ist wie damals so. Und ich glaube, das ist für den wahrscheinlich auch schwer zu verstehen, so, dass die Generation einfach jetzt eine andere ist. Und dass das halt in dieser Art, du kannst sowas, so ein virales Phänomen wie TV Total heute gar nicht mehr machen. Es geht gar nicht mehr, weil es dieses eine Medium nicht mehr gibt. Und erst recht, weil du die jungen Leute, jetzt klinge ich echt wie Opa, aber weil du die Kids hier gegenüber an der Schule, die erreichst du mit sowas halt nicht mehr. Auf keinen Fall, so. Kannst du nicht.
Ja, absolut. Also was hat das mit Opa? Digga, wir sind, also Basti, hätten wir uns an die Regeln der Gesellschaft gehalten und mit 20 geheiratet und sofort Kinder gezeugt, weißt du, dann wären wir jetzt... hätten wir auch Großeltern sein können, ja. Ich habe Kumpels, Modok, die sind so alt wie ich, die sind schon Opas.
Ich kenne jemanden, der, eine Frau aus meinem erweiterten Umfeld, die ist mit 16 das erste Mal Mutter geworden und mit 36 das erste Mal Oma. Und dann ist die, krass. Und dann ist die aber, die ist mit 40 nochmal Mutter geworden. Und dann ist ihr eigenes Enkelkind mit ihrem eigenen Kind in den Kindergarten gegangen.
Ja, aber das ist ja eine Wollny-Story, Alter.
Ja, aber warte, das ist das Krasse. Da waren, also das eigene Kind von der Frau ist ja der Onkel von dem anderen Kind. Das heißt,
Digga, das ist so eine richtige Scheißaufgabe.
Nichte in der gleichen Kindergartengruppe. Das ist richtig strange, Digga. Das ist
richtig strange. Okay, das ist aber das ist schon so, wer ist es? Die Person, du guckst in den Spiegel, es ist der Sohn, aber der Vater deines Kindes und die gehen zu einem Kindergarten. Ich so, fick dich doch jetzt selber. Aber ey, ich sag ja, es ist, ich glaube, es ist ein Geschenk des Lebens, diese Aufmerksamkeit, die wir bekommen, ja, aber ich glaube mir, Basti, du und ich, wir werden so richtig verbittert sein, wenn wir nicht mehr berühmt sind, Digga. Wir werden so richtig kotzen. Wir werden so du wirst hier so durch diese, Gasse hier? Mörsergasse oder wie heißt das?
Mösengasse.
Wie?
Die Mörsergasse, ja.
Mörsergasse, ja. Du wirst dann so durchlaufen, so voll verbittert, so in 10 Jahren. So, warum? Verdammte Scheiße. Also ich glaube, ihr wisst nicht. Und dann wirst du irgendwann so ein T-Shirt anziehen. Bastian Bielendorfer, wo das so draufsteht. Aber übrigens, ich habe gestern nach meiner Preview hat mich eine junge Dame hat mich dann noch um ein Foto gebeten und die hatte so ein Pullover mit Bildern von Comedians drauf. Das war echt lustig. Da warst du auch drauf.
Die hatte ein Pullover mit Bildern von Comedians, also wo sie Bilder mit Comedians gemacht
hat. So eine Fotokollage hat sie gemacht und dann hat sie sich das aufdrucken lassen. Das
fand sah ich gut
süß.
Aus auf dem Bild?
Ah ja, sexy.
War schon schön. Schon sexy.
Ja, du hast das Bild eigentlich zum Sex-Appeal gebracht.
Habe ich dir mal die Frau erzählt, die mir ihr Rückentattoo von Bülent Ceylan gezeigt hat? Das habe ich dir erzählt, oder?
Ja, das hast du mir mal erzählt. Das ist aber echt heftig.
Das ist heftig. Die hat sich Bülent Ceylan komplett auf den Rücken tätowieren lassen. Komplett. Also so den Oberkörper von Bülent Ceylan ist ihr Rücken. Mit Haaren und dann dreht er sich so. Und dann habe ich ihren Mann auch angeguckt und habe so gedacht, Digga, wenn ihr Doggy macht, guckst du die ganze Zeit in Bülent Ceylans Gesicht.
Vielleicht
das ist
wirklich
auch komisch. Ah, Bülent, ah. Die Haare,
das ist nicht dein Ernst. Nee, Digga, dann will, also von der Frau würde ich mich, also wenn meine Frau auf den Rücken das Bild von irgendjemand tätowieren lassen würde, ich würde gehen. Digga, ich würde gehen. Also willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Also mit was willst du das jetzt so?
Wie aber vielleicht von einer anderen, vielleicht von einer anderen Frau, weißt du? Dann hättest du gesehen zwei Frauen. Also
ja,
bei Doggy guckst du eben, bei Doggy guckst du keine Ahnung wie irgendwen an und bei anderswo guckst du halt deine Frau. Das wäre natürlich in Ordnung. Aber Bülent Ceylan, na.
Boah, nee, Alter, hey, der arme Mann. Ey, jetzt mal bei aller Liebe, guck mal, Bülent ist ein extrem lieber Kerl. Also
total.
Ich kenne den wirklich seit Jahren und der ist wirklich super, super lieb.
Bülent ist unglaublich nett, das aber, stimmt, ja.
Aber wenn ich den beim Sex sehen würde, ne. Aber du hast auch kein Tattoo, gell, Basti?
Ich habe kein Tattoo, nee. Aber jetzt im Alter, so, ja, ich bin noch kurz vor der Midlife-Crisis, das kommt noch.
Nee, ich würde das nicht mehr machen.
Nein?
Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich war kurz davor, ich war wirklich schon im Tattoo-Studio, Alter. Ich war im Tattoo-Studio und hatte das Motiv schon vor mir. Ich war mit meinem Cousin dort und sein Tätowierer, mein Cousin ist ja komplett zutätowiert, Alter. Und der Typ, der ihn da tätowiert hat, hat dann gemeint so, hast du ein Tattoo? Und ich so, nein. Der so, sollen wir dir einen stechen? Und ich so, ist schon fett eigentlich, Alter. Und dann habe ich mir so Bilder angeguckt im Internet. Ich so, warte mal, und kennst du so dieses Tragödie und Komödie-Bild? Tragedy und Comedy, so ein lachendes und ein weinendes
so.
Gesicht. So.
Ja, 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 ja.
Und ich so, das würde doch etwas über mich aussagen. Das hat eine Bedeutung. Ich so, hey, könntest du das hier auf meine Brust machen? Also so hier auf das eine, auf die Hälfte der Brust, so hier Tragödie, dann Komödie und dann unten in dem Schriftzeichen. Der so, klar, Brate. Der hat noch so gesagt, so Brate. Und dann hat er sich hingesetzt und so ein Joint gedreht. Und ich habe so meinen Cousin angeguckt. Ich so, ich gehe kurz zum Auto, komm gleich. Und dann bin ich abgefahren. Ich war so, auf gar keinen Fall, Digga, dem zugekifften Typen lass ich mich da stechen. Nee, ich hätte... Nee, also ich
respektiere,
Menschen
wenn Leute Tattoos haben, aber ich finde es bei manchen auch gut aussehend.
Absolut.
Jeder kann das halten, wie er will. Aber sagen wir mal so, ich habe noch nie was gesehen, wo ich gedacht habe, das möchte ich, bis ich tot bin, auf meinem Körper haben. Für immer. So.
Basti, also, dir würde es auch nicht stehen, Digga. Und mir würde es auch nicht stehen. Es gibt so Typen, weißt du, da denkst du auf jeden Fall, ja Mann, das sieht fett aus, Alter. Und dann kennst du so, manchmal triffst du so einen Jonathan und der hat so ein Tribal auf dem Rücken und du so, ne, auf gar keinen Fall. Oder so ein Armsleeve, wo du denkst, Alter, dir passt, das steht dir gar nicht. Es steht einfach,
ja,
das passt nicht.
Ja, ich meine, guck mal,
Typen.
Wir kommen aus der Generation Arschgeweih, Bruder. Wir kommen aus der Generation, wo jede Frau zwischen 18 und 25 geglaubt hat, nö, da so ein Tribal ein bisschen über meiner Arschfalte, das wird immer gut aussehen. Alter, die Seniorenheime im Jahr 2060 werden voll sein von Omas mit Arschgeweihen.
Boah, so richtig geil.
Voll von Omas.
Hey, aber sei mal ehrlich, also ich fand es damals sexy, wenn das Frauen hatten. Die haben ja auch immer so top, also so bauchfrei angehabt.
Ja, ja.
Und dann hatten die so ihre Miss 60 Jeans an.
60 Jeans.
Ja, aber das war schon sexy. Sag mal, ey, sei doch mal ehrlich, Alter. Also klar, später ist jeder schlauer, aber so, es sind ja auch die Modetrends, wenn du die von früher anguckst, denkst du so, oh mein Gott, wie sind wir damals rumgelaufen? Aber zu der Zeit war das halt cool. Alle fanden das cool. Ey,
ja,
Basti, ich hatte vor drei Jahren noch Leggings
auch legitim.
An. Ich hatte Leggings an, Amonaco. Ich hatte Jeanshosen an, die waren so eng wie Leggings.
Ich kenne deine Jeanshosen noch, wo man deine kleinen Eier gesehen hat. Ja, ja,
ja.
Das war schlimm, ja.
Ja, ich habe wenigstens
Trends Eier. Ändern sich. Der Vorteil an Kleidung ist natürlich immer, du kannst sie ablegen. Der Nachteil an Tattoos ist, du kannst es halt nicht ablegen. Du hast es für immer.
Lasern. Du kannst lasern.
Ja, aber das tut halt irgendwie... Es tut sau weh und also voll okay, aber es gibt doch diese englische Spielshow, wo Leute, oder eine Spielshow, das ist so eine Reality-Show, keine Ahnung, wo Freunde oder Familie für jemanden ein böses Tattoo aussuchen dürfen.
Ja, da Mann, Mordo,
Alter, und da habe ich ein Tattoo gesehen, das hat mich wirklich, das hat mich einfach getötet, wo ich gedacht habe, das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann.
Sag mal, der wie sah das aus?
Ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da war ein Typ, der hatte auf seinem Bauch einen anderen Typen tätowiert, der so mit dem Rücken zur Kamera steht, die Hose runterlässt, so in die Kamera den Kopf dreht, lächelt und sein Bauchnabel ist sein Arschloch.
Ey, Digga, das ist genau das, das habe ich auch gedacht. Das ist das
Schlimmste Tattoo der Welt. Du kannst nie wieder mit irgendeiner Frau auf der Welt intim werden. Du kannst dich doch nicht mehr ausziehen.
Doch, wie kannst du, Digga.
Doch,
also, weil das ist England, Digga, weil das ist so...
Ja, das ist England.
Ja, die Mann, weil die Chalice, Engländer die sind so, ey, look, ey, I got a fucking crazy tattoo, ey. Ey, boah, my friends, my mate made a fucking fake fucking tattoo, ey. Weißt du, und die, ey, you so fucking crazy, ey. Und,
also, das ist aber trotzdem, das ist Endstufe. Also, ich hätte die Typen im Studio abgestochen, glaube ich, die mir das verpasst haben. Aber ich hätte auch schon, während die meinen Bauch tätowieren, gedacht, so, ey, das ist auf jeden Fall keine Region, wo ich ein Tattoo haben will. Also, Bro, das ist einfach keine Region.
Kennst du noch die Sendung I Bet You Will? Auf MTV?
Ja.
Da ist auch immer so ein Typ mit einem Batzen Geld rumgelaufen und hat gesagt, I bet you will. Und dann sagt er so, hey, mach das und das und ich zahle dir $200. Okay, trink das, du kriegst $150. Okay. Dann ist er zu so einem Typen gegangen, so ein Rocker. Ein richtiger Ochse. Ein Rocker. Und dann hat er gesagt so, ey, ich geb dir $300, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, ohne zu wissen, was es ist. Und der so, auf gar keinen Fall. Der so, 500. Der so, nein. Der so, 1000. Der so, okay. Okay, $1000? Der so, ja. Dann gehen die ins Tattoo-Studio, seine Augen sind verbunden. Und das muss ich jetzt vorstellen, ist ein Rocker. Aber gut aussehender, jetzt nicht so ein Alter, sondern schon so Mitte 30 war der ja richtig muskulös, Alter. Mordok, dann haben die dem ein Tattoo gemacht. So ein großes Herz. Mit so einer, nennt man das Banderole? Weißt du, wie so eine ausgeklappte Schriftrolle, die dann so... Ist das eine Banderole, Basti?
Du meinst eine... ja, mir fällt der Begriff jetzt auch nicht rein. Banderole ist normalerweise was anderes, aber bitte weiter.
Banderole ist irgendwas so... Egal. Auf jeden Fall stand auf diesem Herz I love Ricky Martin und dann unten drunter Living La Vida Loca Forever. Digga. Die haben dem seine Augenbinde abgenommen. Der Typ hat das gesehen und der so, ey, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ey, der hat, ey, das war für den ein Schock. Ich weiß gar nicht mehr, ob er geweint hat, weil damals gab's auch nicht diese Laser, wo du das weglasern konntest. Und dem seine Credibility, ich weiß nicht, ob der in der Gang war oder sonst irgendwas, das war ja alles am Arsch, Alter. Du kannst ja
gut, aber wie dumm kannst du auch sein? Also, was erwartest du denn, was sie drauf tätowieren, wenn sie sagen, hat er gedacht, die machen ihm da jetzt einen Drachen, der Feuerspalt hin. War doch klar, dass irgendwas richtig Unangenehmes kommen würde.
Ja, aber sowas hätte ich auch nicht gedacht.
Wir könnten uns ja gegenseitig mal tätowieren.
Fick dich, einen Scheiß mach ich, Alter. Fuck you, Alter. Einen Scheiß
mach ich. Ich hätte eine Idee für dich. Das wäre schon gut, glaube ich. Das würde dir gut stehen.
Ja, sag mal, was würdest du mir tätowieren?
Nee, das sag ich jetzt nicht. Nee, das soll eine Überraschung sein für den Moment, den du vorm Spiegel stehst und dann sagst du so, ey, wirklich? Und ich so, ja, genau, nur für dich. Ich hab dir erzählt, im Knast hat mir einen, der hat den Namen von seiner Freundin, von seinem eigenen besoffenen Vater tätowiert bekommen. Der Vater hat den Namen der Freundin falsch geschrieben.
Geil.
Und dann, die hieß Michaela und nicht Manuela und dann hat er es einfach durchtätowiert. Also so durchgestrichen den richtigen Namen. Ich liebe Manuela. Und dann so Manuela durchgestrichen und dann Michaela drunter geschrieben.
Aber das ist schon wiederum lustig. Aber ich würd dir einen Schwimmring tätowieren.
Komplett. Wir leben aber jetzt ja, das ist eine gute Idee.
Um meine Plauze rum. Drüber, und dann um deine Plauze und oben drüber würde ich schreiben über deinen Bauch, I will survive.
Das ist ganz cool. Aber Digga, wir leben ja jetzt in Zeiten, nur geh doch mal nach Berlin, Hamburg oder Köln, Innenstadt. Wir leben jetzt in Zeiten, wo so 20- bis 30-jährige Typen mit Beanie und Schnurrbart die sich so grünen Jugend engagieren, sich einfach so random Tattoos machen. Kennst du das nicht? In Medien gibt's das doch auch ganz oft, so Leute.
Hä, was
die
ist
so
random Tattoos.
Ja, einfach so ein Croissant auf dem Schenkel. Oder so ein, Reinhard ist ja auch so ein bisschen random tätowiert. Reinhard Remford. Aber nicht ganz so schlimm.
Echt?
Da gibt's zumindest
der Reini?
Bist du dumm? Reinhard ist komplett tätowiert.
Was für, bist du dumm, als ob ich mit dem nackt im Swingerclub war, Alter.
Na, du hast ihn doch schon gesehen. Also der ist ja überall tätowiert an den Armen.
Ja, Modok, ich hab den im Winter gesehen, Alter. Keine Ahnung, ich guck.
Reini hat den DeLorean aus Zurück in die Zukunft auf der Brust. Komplett.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Ja gut, bei dem ist, aber ja, ich muss
zu
es sehen.
Zu Reini passt es auch, aber ich meine jetzt, du hast so Typen, die heißen dann irgendwie Malik, arbeiten als Barista in so einem Kölner Innenstadtcafé und haben dann so, ja, hier auf dem linken Arm, da habe ich so ein Croissant, das einen Song singt und daneben, da sind so drei Ameisen und eine Gurke und denkst, warum hast du das tätowieren lassen? Ja, nö, ich hatte so sonntags Bock drauf. Und dann denke ich immer, das ist so eine ganz komische Generation, die heute 20- bis 30-Jährigen sind ganz komische Leute, so. Das ist ganz komisch. So Großstadtleute, so.
Ja, das, also, okay, ein Croissant würde ich mir jetzt auch nicht tätowieren lassen, Alter.
Ja, ey, ohne Scheiß. Schickt uns bitte mal, aber das ist halt nicht unsere Community, so. Das sind, glaube ich, nicht unsere Hörer. Das sind dann doch eher so Richtung gemischtes Hack und so. Aber schickt uns mal die absurdesten Tattoos, die ihr habt, bitte. An mein Instagram.
Wie du unsere tätowierten Zuhörer einfach jetzt so gerade gedisst hast. Du so, also diese Leute sind ja nicht unsere Zuhörer, das ist eher gemischter Sack. Was ist jetzt, wenn einer unsere Zuhörer solche Tattoos hat? Verstehst du?
Völlig so ein Croissant. Okay.
Ey. Ja. Das ist doch völlig okay.
Nein, aber komm, erzähl Zuhörer, mir bitte, dass du diese Leute kennst, oder? Du kennst doch diese Leute, diese ganz komischen. Dann haben die, ich kenne so einen Typen, zum Beispiel aus meinem erweiterten Medienumfeld, der hat so ein Kaiser-Wilhelm-Bart, weißt du, der zu so einem Kringel gebogen ist.
Ja. Okay.
Dann hat er immer einen roten Beanie auf. Der ist Mitte 20, Digga. Der sieht aus, als wenn der in Krieg ziehen würde gegen Matcha Latte. Und dann hat er überall am ganzen Körper so random Tattoos. So Tattoos, wo du sagst so, man geht zum Tätowierer und dann macht man ein Auge zu und drückt einfach auf irgendwas. So Tattoos hat der. Die sind auch nicht irgendwie logisch angeordnet oder symmetrisch oder so. Der hat einfach den Arm zu mit so Sachen, die aussehen wie so Wassertattoos, die man sich draufkleben würde. Und davon gibt's ganz viele Leute mittlerweile. Ich check das nicht ganz, warum man das macht.
Ja, das ist, guck mal. In den 90er Jahren, also 1998, mein bester Freund, eigentlich mein Kindheitsfreund, Aiden, okay? Der Typ war der Motherfucker. Aiden war genau dieser Typ, wo du jetzt sagen würdest so, was ist, ey, Alter, wer ist das? Der hatte, fast bis zur Hälfte seines Rückens lockige Haare, lang, okay? Hat die offen getragen, hat sich so ein Schnurrbart gemacht, wie du ihn gerade beschrieben hast, okay? So ein ganz dünnen Schnurrbart und dann so Kaiser Wilhelm gezwirbelt. Hat auf seinen Eckzahn einen Diamanten, Zahnstocher, Hemd offen, okay? Lederjacke, ist durch die Stadt gelaufen und hat immer zu den Leuten gesagt, Caliente. Einfach zu jedem, oder? Und der Typ war...
Caliente.
Caliente, immer.
Oh.
Caliente. Und der hat dieses Prinzip durch sein Leben gezogen. Alter, wir haben uns totgelacht. Ist egal, wo dahin, der war einfach ein Charakter. Und ich glaube, dass viele auch so ein... du suchst ja eigentlich in dieser Phase, suchst ja eine Identität. Ja, ich glaube so, ab 18 fängt es an. Und dann bist du 27, 28, versuchst du, bildet sich ja dein Charakter so richtig aus. Also sowas zumindest bei mir, so würde ich es auch bei meinen Freunden so beobachten. Dass man sagt, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin? Und das ist ja auch die Phase, in der viele Leute so rumhüpfen. Weißt du, von einer Community in die nächste, dann bist du mal so ein Jahr lang in dieser Hip-Hop-Szene unterwegs, dann ein Jahr lang, keine Ahnung, so Bars, Party, etc., hast ganz viele Freundeskreise. Aber ich glaube, dass die halt auch in der heutigen Generation auch so eine Identitätskrise haben, aufgrund der älteren Leute, so wie du und ich, weil wir immer noch denken, wir sind 20. Weil wir uns nicht loslösen vom, lösen uns nicht los vom Alter und sagen nicht, okay, hey, wir sind jetzt halt älter. Guck mal, Digga, du ziehst dich an, als wärst du noch 25. Ich auch. Manchmal habe ich hier, so einen auf Hip-Hop. Wir gehen zum Zara, kaufen uns die gleichen Klamotten wie ein 20-Jähriger. Geh doch mal, Mordok, du siehst 60-Jährige, die laufen rum wie 20-Jährige.
Ja, stimmt. Es will gibt keine Altersklassen mehr, ne?
Genau. Will der 20-Jährige hier so rumlaufen wie der 60-Jährige? Nein. Will der sich so anziehen, die Haare so machen? Nein. Also macht er etwas, was komplett abgegrenzt ist. Also läuft er auf einmal mit einem Schnurrbart rum, was eigentlich der Ältere haben sollte. Verstehst du? Und so ist ja auch mit Tattoos, Digga. Also 60-Jährige haben Armsleeves, haben Goldketten, laufen rum und sagen so, ey, was geht ab, Bro? Digga, was geht? Verstehst du? Dann sagt der Jugendliche, okay, ich tätowiere jetzt mein Gesicht. Verstehst du? Weil du musst, also wir, ich hab doch auch immer, ich wollte doch nicht das machen, was mein Vater macht. Also wenn ich jetzt überlege, mein Vater hat, wir hatten so einen Altersunterschied von, ja, 26 Jahren, 27 Jahren. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass mein Vater genauso rumläuft wie ich, verstehst du, wenn der in der Zeit auch eine Baggy-Hose anhätte und Bandana, dann hätte ich eine Identitätskrise, Digga. Weil ich will nicht sein wie mein Vater. Und so ist, glaube ich, auch bei den jungen Leuten, die jetzt in Berlin irgendwo rumhüpfen und sagen, er ist jetzt unser Style. Weißt du?
Und ja, das kann ich, glaube ich, verstehen.
Ja, und deswegen kannst du halt so und sagst halt, okay, jetzt nehme ich halt ein Croissant, weil die Totenköpfe sind schon ausgelutscht. Weißt du, die jeder auf seinem Arm hat. So, ich weiß es nicht, weil aber bei manchen Leuten, wie gesagt, sieht das richtig killer aus. Kennst du so, ich weiß gar nicht, wie man diese Tattoos nennt, Basti, so Betty Boop-Style so?
Ja, so das, Rockabilly-Tattoos.
Ja, ja, und bei manchen Frauen, also die haben so eine helle Haut und auch so die Lippen so richtig knallrot geschminkt.
Rockabilly.
Ja, so richtig killer sieht das aber aus. Du sagst, ey, dir steht das perfekt. Also, das sieht einfach so, zack, als hätte man die so gegossen, ist perfekt. Und dann siehst du halt ein, es sieht richtig scheiße aus.
Ja, das, ja.
Würdest du dir ein Bratwurst- und Baklava-Tattoo stechen lassen?
Ja, natürlich.
Ich würde es auf gar keinen Fall machen.
Mein Commitment zum Projekt ist, ich hatte auch vor, mich in einem riesigen Bratwurstsarg beerdigen zu lassen eines Tages. Ein riesiger Sarg in Form einer Bratwurst. Und dann so nach oben gebogen. Ich meine, ich brauche viel Platz. Ne? Und dann werde ich da so reingelegt. Das ist so ein bisschen. Und vielleicht am Ende werde ich dann nicht mit, ich werde nicht zugedeckt mit Erde, sondern mit Senf.
Du kleiner Bastardland, du wirst auf meine Beerdigung, du würdest kommen und du würdest Flyer verteilen für deine Tour.
Für mein neues Programm.
Du sagst, hi Leute, also ich habe jetzt ein ganz... Ganz nett. Nee,
ich würde das in die Rede einbauen. Ich würde so eine Rede halten. Ich würde so eine Rede für dich halten. Ich würde sagen, er war ein guter Mann. Er war anstrengend, er war eine Herausforderung, aber im Herzen, in seinem kleinen, schwarzen, von Vape-Rauch umgebenen Herzen war er ein guter, kleiner Mann. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch viel mehr über ihn erfahren in meinem neuen Programm.
Programm, genau.
Und das Programm heißt dann, ich denke jeden Tag an ihn.
So würdest du es machen.
Ich mache dann so richtig Programm über deinen Tod, weißt du?
Ja, stimmt.
Dann nutze ich dich am Ende noch aus.
Er hat mir noch geholfen, meine letzten Gags zu schreiben. Und wenn ihr Özcan noch mal fühlen wollt.
Wenn ihr ihn noch wirklich, mal fühlen wollt. Ich ficke deine Asche in der Urne.
Ja, genau, so richtig Killer.
Aber das ist okay, oder? Das wäre schon in Ordnung. Ja, und dann würde ich auch mal deine Urne mitbringen. Ich würde die Urne immer so hinstellen auf die Bühne.
Ich habe doch keine Urne, Amanakul. Ich bin Moslem, Alter.
Ja, komm, aber ist doch schon preiswerter. Ich muss ja irgendwie überlegen, wie ich dich beisetzen lasse.
Ja, okay, ja gut, okay, das stimmt.
Oder
ja.
Wir machen das mit dir wie damals. Übrigens, ich empfehle allen, die Tiere haben, jetzt mal eine ernste Sache, nicht beim Tierarzt beerdigen lassen. Also nicht beim Tierarzt, wenn ihr euren Hund einschlafen lasst, nicht da lassen. Weil euer Hund wird unweigerlich von dem wichtigsten Begleiter, den ihr im Leben habt und den ihr sehr liebt, zu Biomüll. Der wird dann in so eine Plastiktüte gepackt und wird dann in Biomüll geworfen. Und das ist wirklich nicht so schön, finde ich. Also ich finde, wenn man einen Hund viele Jahre gehabt hat, das würde ich zum Beispiel mit dir nicht machen. Also wenn du jetzt eingeschläfert wirst,
halt die Fresse,
und ich bin dabei, würde ich dich nicht im Biomüll entsorgen. Ich würde dich schon mit nach Hause nehmen.
Ja, nee, das will ich nicht, Alter.
Das ist so richtig scheiße.
Wie heißt dieser Professor, der bei Körperwelten?
Garten, so ein Loch.
Nein,
Alter,
nein.
So ein Loch, wo ich dich vergrabe und dann kommen so Leute, die dich nicht vergraben. Und ich halte so eine Rede und mach so eine Beatbox an und lass so deine Lieblingssongs laufen. Aber ich weiß ja nicht, was das ist und ich mag die auch selber nicht so gerne. Also lass ich einfach meine Lieblingssongs laufen.
Ich würde, Morok, wenn du sterben würdest, würde ich den Typen von Körperwelten engagieren. Der würde dich komplett konservieren, Alter. Dann würde ich dich wirklich so konserviert in meinen Garten stellen und dann so an deinen Mund so einen kleinen Schlauch und dann immer, wenn so der Nachmittag vorbei ist, die Sonne weg ist, dann drücke ich auf den Knopf und dann macht so und dann sprenkelst du über meinen Garten, weißt du? Und drehst dich so im Kreis.
Finde ich aber ganz schön eigentlich. Das ist eine schöne Vorstellung von unsterblich sein, dass ich im Garten, dass ich dein toter Gartensprenger werde. Das gefällt mir.
Weil, guck mal, Basti, ich liebe dich, aber ich habe jetzt einen Termin, ich muss jetzt gehen. Ich habe keine Zeit mehr.
Pass auf dich auf, mein Sonnenschein. Und ihr auch zu Hause. Ihr schickt uns mal die Stimmen.
Oh, warte
dazu,
mal, ich muss noch eine wichtige Sache sagen. Hey, warte mal, bevor wir hier. Ich hab einen neuen Podcast, das Kosa-Kartell.
Du hast einen neuen Podcast?
Ja, Mann, ich habe einen neuen Podcast. Nein, mit mir alleine.
Mit dir alleine?
Ja, das ist eigentlich, es geht in diesem Podcast um Fälle, keine Ahnung, Skandale, Wirtschaftskriminalität etc. pp.
Okay.
Das sind immer so ganz kurze Folgen, die gehen 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, oder manchmal auch nur 12, so, um kurz mal reinzuhören. Es gibt es jede Woche auf RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Aber da kommt es, glaube ich, zeitversetzt nochmal. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört. War für mich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, schwer, einen Monolog zu führen. Weil man ja auch Infos ablesen muss und so. Das war schon ein bisschen Dinge, aber hat sich dann am Ende gut, hat sich echt dann gut angefühlt und ich hatte richtig Spaß. Sprünki, vielleicht schneidest du das raus, wo ich es nochmal schlecht mache. Nein, also, lass es drin, Mann. Alles drin,
Leute,
lass,
ich empfehle euch das zu Hause. Hört auf jeden Fall mal das Kosa-Kartell raus. Dann habt ihr eigentlich alles, von dem ihr immer geträumt habt. Ihr habt Bratwurst und Baklava ohne mich. Also ihr habt nur Özil. Ja. Das ist fantastisch.
Nein, aber da geht es ja um, nicht um Themen, die, also es ist ja Wirtschaftskriminalität und das Motto ist ja, weißt du, von einem Kriminellen über Kriminelle für Kriminelle. Das ist das Motto. Weil ich bin ja der Einzige, der kriminell ist. Hey, aber wann geht denn deine neue Tour los? Jetzt, wenn wir schon mal hier bei Werbung sind, Basti.
Meine neue Tour geht los am 28., glaube ich. Die Previews sind alle ausverkauft, aber ich bin ja in ganz Deutschland unterwegs mit meinem neuen Programm Game Changer.
Genau.
Und du bist ja jetzt auch mit VIP überall unterwegs. Und wenn ihr uns so gesehen sehen wollt, ihr wollt es natürlich zusammen sehen, aber ihr könnt einfach beide Programme besuchen. Und dann, während ihr in dem einen Programm seid, an den anderen denken, dann seid ihr so, als wären wir gleichzeitig auf Tour.
Aber gestern war ein Mann bei mir, sein Name war Sascha, richtig cooler Typ, der war bei der Preview, hat gemeint, er war bei meiner Preview, er geht jetzt zu deiner Preview bald und kommt auch noch zu Bratwurst und Baklava live. Hat auch gemeint, so, er ist ein Riesenfan, fand ich richtig cool. Und der so, ist echt, er hat sich bei mir bedankt für Bratwurst und Baklava und das fand ich super lieb. Also liebe Grüße gehen auch raus an Sascha.
Falls Danke, du den Podcast Sascha. Hörst.
Bro, so ein richtig lieber Kerl. Also 2 Meter und stabil, weißt du? Nicht so wie
ja,
du.
Ja, wie ich.
Du bist 2 Meter und labil.
Ich hatte überlegt, mein neues Programm Labilendorfer zu nennen.
Das ist geil.
Das ist ein guter Name. Das mache ich fürs nächste Programm. Sie sind vor allem nicht Labilendorfer, die Welt bricht zusammen. Das kriege ich schon hin. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Kommt zu unserem Live-Programm, hört natürlich das Kosa-Kartell. Gibt es jetzt 2 Folgen schon auf Spotify und noch viel mehr auf RTL Plus.
Schon 2? Okay.
2,
die Coca-Cola-Folge.
Ich weiß das.
Basti, bitte hör dir die Coca-Cola-Folge an.
Okay.
Die ist, da habe ich einen Song. Das ist echt lustig.
Den höre ich mir an.
Die ist richtig lustig. Okay, hab euch lieb. Bye, bye. Tschüss.
Tschüss.